Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Pietro Parolin wird Nachfolger von Tarcisio Bertone. Neuer Staatssekretär dankt Papst für Vertrauen. Und Franziskus berät über Situation in Syrien. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Weltkirche. Ich bin Mario Galgano. Papst Franziskus hat an diesem Samstag einen neuen Staatssekretär ernannt. Wie der Vatikan an diesem Samstag bekannt gab, löst Erzbischof Pietro Parolin den bisherigen Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone im Amt ab. Franziskus habe Bertone gebeten, bis zum 15. Oktober im Amt zu bleiben, so eine Note des vatikanischen Pressesaals.
Erzbischof Pietro Parolin stammt aus der italienischen Provinz Vicenza in Norditalien, wo er 1955 in der Stadt Schiavon geboren wurde. Sein Theologiestudium absolvierte er in Mailand. Nach seiner Priesterweihe war er zunächst als Kaplan tätig, bevor er 1984 zum Weiterstudium an die päpstliche Diplomatenakademie wechselte. 1986 promovierte er an der päpstlichen Universität Gregoriana im Fach Kirchenrecht. Erste diplomatische Stationen waren Nigeria und Mexiko. Danach wechselte er zurück in das Staatssekretariat, wo er zwischen 2002 und 2009 das Amt des Untersekretärs innehatte. Seit 2009 war er Nuntius in Venezuela. Im selben Jahr wurde er von Papst Benedikt dem 16. zum Bischof geweiht. Für Radio Vatikan Anne Preckel.
Das Staatssekretariat ist die Behörde der römischen Kurie, die am engsten dem Papst bei der Ausübung seiner höchsten Gewalt zur Seite steht, wie es die apostolische Konstitution Pastor Bonus vorsieht. Es ist am ehesten vergleichbar mit einem Kanzleramt und Außenministerium oder mit einem Präsidialamt in Ländern wie Frankreich oder den USA. Anne Preckel weiß mehr darüber.
Johannes Paul II. Hat am 28. Juni 1988 die apostolische Konstitution Pastor Bonus promulgiert, mit der er im Zuge einer Kurienreform das Staatssekretariat in zwei Sektionen unterteilte: die Sektion für die allgemeinen Angelegenheiten und die Sektion für die Beziehungen mit den Staaten. In diese ist der Rat für die öffentlichen Angelegenheiten der Kirche aufgegangen. Dem Staatssekretariat steht ein Kardinal mit dem Titel Staatssekretär vor. Als erster Mitarbeiter des Papstes in der Leitung der universalen Kirche kann der Kardinalstaatssekretär als der höchste Repräsentant der diplomatischen und politischen Aktivitäten des Heiligen Stuhls betrachtet werden, der unter bestimmten Umständen die Person des Papstes selbst vertritt.
Zur Präzisierung: Pietro Parolin ist mit der heutigen Ernennung nicht automatisch zum Kardinal erhoben, aber eine mögliche Ernennung wird demnächst erwartet. Pietro Parolin trägt als Nuntius auf jeden Fall den Titel eines Erzbischofes. Mit tiefer und liebevoller Dankbarkeit für das unverdiente Vertrauen hat Erzbischof Pietro Parolin auf die Ernennung zum vatikanischen Staatssekretär durch Papst Franziskus reagiert. Dies schreibt Parolin in einer Erklärung, die der Vatikan an diesem Samstag veröffentlichte. Parolin demonstriert darin Franziskus gegenüber seinen Willen und absolute Verfügbarkeit, mit dem Papst und unter dessen Leitung zum Wohle von Kirche und Menschheit zusammenzuarbeiten. Die vollständige Erklärung von Parolin lesen Sie auf unserer Homepage unter www.radiovatikan.de. Papst Franziskus hat an diesem Samstag die wichtigsten Mitarbeiter im Staatssekretariat sowie Erzbischof Georg Genswein als Präfekten des päpstlichen Hauses bestätigt. Namentlich erwähnt werden Erzbischof Giovanni Angelo Becciu als Substitut für die allgemeinen Angelegenheiten, Erzbischof Dominik Mamberti als Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten, Monsignor Antoine Camilleri als Untersekretär für die Beziehungen mit den Staaten sowie Monsignor Peter Wells als Assessor der Sektion für allgemeine Angelegenheiten. Papst Franziskus hatte nach seiner Wahl die führenden Vertreter der Kurie zunächst nur provisorisch in ihre bisherigen Ämter eingesetzt und um Fortsetzung ihrer Aufgaben bis auf weiteres gebeten. Papst Franziskus hat an diesem Samstag mit seinen engsten diplomatischen Beratern über die aktuelle Situation in Syrien beraten. Das teilte der vatikanische Pressesaal mit. Franziskus berief Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone, den vatikanischen Außenminister Dominic Mamberti, den für die Ostkirchen zuständigen Kurienkardinal Leonardo Sandri sowie weitere Diplomaten zu einer Sondersitzung in das vatikanische Gästehaus Santa Marta. Über den Inhalt der Unterredung wurde bislang nichts bekannt. Der Papst hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt zutiefst besorgt über die Eskalation der Gewalt und die vielen Toten in dem Nahoststaat geäußert und die Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Aber was würde ein Militärschlag in Syrien aus Sicht der Konfliktforschung bringen? Keine Lösung der vertragten Lage, ganz im Gegenteil, zeigt sich der Münchner Konfliktforscher Stefan Stetter überzeugt. Mehr von Anne Preckel.
So ein Eingreifen könne nur eine Reaktion auf den Giftgaseinsatz sein, den die Weltgemeinschaft nicht hinnehmen könne, so Stetter im Interview mit dem Münchner Kirchenradio. Für eine langfristige Lösung brauche es ein anderes Modell, so der Politologe, der an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg internationale Politik und Konfliktforschung lehrt.
Meiner Ansicht nach wäre die einzige Lösung dagegen eine viel stärkere Intervention, auch von außen. Ich rede hier nicht von einer militärischen Intervention, sondern ich rede davon, dass eine Nachkriegsordnung unter dem Dach und unter der Mithilfe der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga etabliert werden müsste. Das bedeutet aber auch, dass Syrien dann kein souveräner Staat wäre, sondern dass es erstmal ein Teilen von Souveränität gäbe durch eine neue syrische Regierung, aber auch durch eine starke, robuste und dauerhafte internationale Präsenz in Form der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, die auch, ähnlich wie in einigen Staaten des Balkan, über gewisse Formen von Souveränität verfügen müssen. Ich sehe aber nicht, dass es hier für derzeit einen Konsens gibt, weder in Syrien, bei den syrischen Konfliktparteien, noch international.
Der Konfliktforscher denkt bei seinem Vorschlag an eine Lösung ähnlich wie in den 1990er Jahren auf dem Balkan. Damals wurde Bosnien-Herzegowina ein teilsouveräner Staat mit einer starken Präsenz und Verwaltung durch die Vereinten Nationen. Im Fall von Syrien müsse auch die Arabische Liga stark in so einen Lösungsansatz eingebunden werden, wird Stetter nicht müde zu betonen. Die Religion spiele im Gegensatz zu anderen Konflikten im Nahen Osten in Syrien nur eine nachgeordnete Rolle. Das Assad-Regime hat einen säkularen Staat gebildet. Historisch gesehen ist das Land ein multireligiöses Land. Darum sieht Stetter nur begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten für die katholische Kirche. Man könne nur den Dialog zwischen den ethischen Gruppen fördern und ein stärkeres internationales Engagement zur Beendigung des Konflikts fordern, denkt der Experte.
Der Jesuitenflüchtlingsdienst ist optimistisch, dass in Deutschland Abschiebungshaft in normalen Gefängnissen bald Geschichte ist, nachdem nun auch der Bundesgerichtshof gravierende Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungshaft in Deutschland geäußert hat, liegt die Frage nun dem Europäischen Gerichtshof vor. Im Gespräch mit Radio Vatikan erklärt Heiko Habbe vom Jesuitenflüchtlingsdienst:
In Abschiebungshaft fühlen die Menschen sich oft kriminalisiert, weil sie in vielen Bundesländern tatsächlich auch in ganz normalen Gefängnissen inhaftiert werden, neben oder gar zusammen mit Strafgefangenen, fühlen sich demnach wie Kriminelle behandelt und werden auch den gleichen strengen Regeln unterworfen. Das betrifft die Kontaktmöglichkeiten zur Außenwelt, Besuchszeiten sind oft sehr begrenzt. Das alles empfinden sie als psychisch, teilweise auch physisch ungemein belastend.
Hinzu kommt, dass es oft auch keine qualifizierte rechtliche Beratung gibt, da auch der Kontakt zu Anwälten häufig eingeschränkt ist, erklärt Happe weiter. Isoliert und alleingelassen, so fühlen sich dann wohl viele, die eigentlich auf Hilfe in Deutschland hofften.
Wir gehen eigentlich davon aus, dass alle, die jetzt in normalen Gefängnissen sitzen, dort freigelassen werden müssen, was nicht unbedingt heißt, dass es keine Abschiebungshaft mehr geben wird in Deutschland. Nur wird sie hoffentlich sehr viel seltener angewendet werden. Wir halten sie bei Flüchtlingen auch nicht für notwendig und wird hoffentlich zu sehr viel menschlicheren Bedingungen dann stattfinden.
Und nun jeden Samstag bei uns eine Buchbesprechung oder besser gesagt ein CD-Tipp, und zwar von Pater Bernd Hagenkort.
Die Kirche hat eine reiche Musiktradition. Dank auch der Reformation wird vor allem in Ländern nördlich der Alpen viel beim Gottesdienst gesungen. Wer singt, betet doppelt, heißt es. Dass seit einigen Jahren die viel ältere Gregorianik wieder neue Freunde gefunden hat, passt dazu. Eine Tradition, die 1000 Jahre älter ist als der Gemeindegesang. In den Klöstern war sie entstanden. Das gemeinsame Gebet zu singen, wie auch in anderen Religionen vor dem Christentum und bis heute Gebet gesungen wird. Es ist wenig melodiös, eher einfachen und strengen Formen folgend, aber ganz und gar liturgisch und in sich selbst ein Gottesdienst. Die Choralschola der ehemaligen Regensburger Domspatzen hat eine Neuaufnahme liturgischer Gesänge aus dem Kirchenjahr vorgelegt. Neuesten musikwissenschaftlichen Erkenntnissen folgend werden die uralten Gesänge interpretiert und gesungen, immer mit Blick auf den Gottesdienst, nie nur konzertant. Zum Mitschreiben. Choralschola ehemaliger Regensburger Domspatzen, Cantate Canticum Novum, gregorianische Gesänge zum Kirchenjahr. Die CD ist bei Chromat Classics erschienen und kostet etwa 16 Euro.
Und nochmals Pater Bernd Hankott mit der Sommerreise, und zwar mit der letzten Station.
Sommerreise, letzte Station. Wo könnte ich die Reise schließen, anders als in Etzelsbach, dem nach dem Papstbesuch 2011 berühmtesten Wallfahrtsort auf dem Eichsfeld? Roman Papst auf der einen und lokale Tradition auf der anderen Seite kommen hier zusammen. Christel Kinzel ist Organistin und Kirchenführerin an der Kapelle. Franz Xaver Stubenitzki ist der Ortspfarrer.
Sichtbar geblieben ist, dass wir jeden Sonntag von Juni bis September, bis 23. September, sonntags immer eine Marienvesper haben. Und da kommen je nach Wetterlage und Sonnenschein 150 und mehr.
Ich möchte sagen, was für mich neu ist, weil ich vorher schon Besucherbegleiter so ein bisschen gewesen bin. Es ist durch den Papstbesuch wie ein Schlüssel zum Gespräch gekommen. Viele möchten sich mitteilen, möchten ihre Erlebnisse nochmal irgendwie auffrischen und man kommt immer ins Gespräch und es ist eine riesengroße Freude bei allen zu spüren, wenn es auf den Papstbesuch zu sprechen kommt.
Hat das zahlenmäßige Auswirkungen gehabt, was die Pilger und Besucher angeht?
Also die Besucher sind viel, viel mehr geworden. Viele kommen, wünschen hier eine Messe zu feiern, wünschen wirklich Gnadenbild und das ganze Umfeld erklärt zu bekommen. Und da machen wir Führung. Das hat wirklich zugenommen. Gegenüber vorher hat man nicht. Ich hab hier eine Pfarrei, 4 Dörfer, 5 Kirchen mit der Wallfahrtskirche zusammen. Also so viel seitdem, also haben wir noch nicht gehabt.
Das Wallen, das Pilgern und diese Formen von Gottesdienst, nenne ich es jetzt einfach mal, sind ja durchaus nicht nur hier, sondern überhaupt auch weiter jetzt in Mode und kommen weiter auf und wird neu entdeckt, muss man vielleicht sagen. Was kann Etzelsbach den Menschen anbieten? Was ist das für ein besonderer Ort?
Also das Besondere ist, wo wir bei der Umgestaltung des Geländes auch sehr darauf geachtet haben, dass der Ort zur Stille, zur eigenen Innehalten sich anbietet, dass man diesen Raum der Stille erhält und kein Getöse und keine Vermarktung hat. Und das ist das, was eben das Bild auch hergibt. Die Leidensphase von der Mutter des Herrn, dies ist die Brücke für die, die alle Sorgen haben und hierher kommen und ihr Herz ausschütten. Jederzeit, unbeobachtet, hier auf der Wiese, ist die Kapelle offen. Sie können gehen, kommen und lange bleiben, wie sie wollen, wie sie es brauchen. Das ist ganz wertvoll, auch wenn ich das so sehe von den anderen Dörfern her. Oh, die gucken da manchmal den Nachbarn, wie lange bleibst du denn drinnen? Wann kommst du denn wieder raus? Und so weiter. Und dann entspinnt sich dummes Zeug. Ja? Also ist diese Kapelle hier wertvoll, wirklich für alle, die mit bedrängter Seele unterwegs sind.
Und damit endet Treffpunkt Weltkirche. Aus dem Studio verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.